Willkommen zum Digitale Gründer-Podcast. Mein Name ist Simon Frey und gemeinsam mit meinen wechselnden grandiosen Gästen zeige ich euch, dir auf, wie du endlich mit deiner Idee in die Umsetzung kommst und zu deinem fetten Unternehmen baust und das Ganze ohne stundenlange BWL-Sessions. In dieser zweiten Folge mit Philipp Ballinger geht es darum, wie sie es geschafft haben, dass sie innerhalb von nur wenigen Tagen 1000 Downloads auf den Vorgänger von Upspeak, VocTech, damals quasi vor dem Rebranding, geleitet haben, auch dann, wieso das Rebranding passiert ist, was sie in diesem Prozess lernen und vor allem auch als junge Gründer, was man beachten soll. Braucht man unbedingt ein Studium? Sollte man direkt durchstarten? Einfach Tipps, damit ihr noch besser in eure Karriere im Gründertum starten könnt. Viel Spaß bei dieser Folge mit Philipp Ballinger von Upspeak.
Upspeak ist eine App für Voice Communities, vor allem im Bereich Podcast und Coaching, die ausschließlich über Sprachnachrichten funktioniert, auf der ausschließlich über Sprachnachrichten kommuniziert wird. Also man kann sich das Ganze so vorstellen, dass wir auf unserer Plattform, auf unserer App viele bekannte Podcasts, Coaches, Experten, Speaker, vor allem aus den Bereichen Persönlichkeitsentwicklung und Business, vereinen. Die haben alle bei uns einen eigenen Community-Channel, also sowas wie eine eigene geschlossene Facebook-Gruppe, der du dann als Nutzer beitreten kannst. Du bist also Community-Mitglied und kannst dann innerhalb des Channels zum einen ganz exklusiven Audio-Content bis zu 7 Minuten Länge, also Mini-Podcasts und Audio-Coachings von dem Podcaster oder von deinem Coach, also von deinem Idol konsumieren, den hören, kannst direkt deine Fragen stellen, die du dann mit Audio beantwortet bekommst und hast eben auch die Möglichkeit, dich mit anderen Mitgliedern auszutauschen und mit anderen Mitgliedern ins Gespräch zu kommen.
Ich weiß, ihr wart vorher, hattet ihr auch einen Namen mit VocTech, wo es ganz ein bisschen breiter war. Es war so ein bisschen so ein Jodel mit Sprachnachrichten. Genau. Wann habt ihr gemerkt, dass das vielleicht, also ich weiß nicht, ob Scheitern der richtige Begriff da ist, aber dass es halt vielleicht nicht so funktioniert, wie ihr es euch vorstellt? Mhm. Und wie kam dann der Switch auf Podcasts?
Also ich kann es ja kurz mal vielleicht erklären. Also wir sind mit der App VocTech gestartet, setzt sich aus Vocal und Hashtag zusammen. Das Konzept damals war, jeder konnte eine Sprachnachricht raushauen, auf der Plattform veröffentlichen, einen eigenlosen Feed veröffentlichen. Die anderen Nutzer konnten sich die Sprachnachricht anhören und direkt öffentlich in dem Thread darunter ihre Antwort geben oder mitdiskutieren. Also das Ganze hat sich dann eben so ein bisschen dahin entwickelt, dass wir als das Jodel für Sprachnachrichten angesehen werden. Also die App Jodel kennt vielleicht der ein oder andere. Bei uns konnte man auch up- und downvoten, deswegen gab es da viele Überschneidungen.
Ja, genau.
Wir haben dann die App gelauncht, ich glaube, es war im Februar 2017 und sind auch ganz gut gestartet. Haben über so ein paar Hacks, auch unter anderem auf Jodel direkt, die Plattform ja, bekannt gemacht. Hatten dann, glaube ich, in den ersten Tagen die ersten 1000 Downloads nur mit iOS. Cool. Und es lief also ganz gut an, aber wir haben irgendwann gemerkt, die Retention ist nicht da. Wir können die Leute nicht retainen. Die Nutzer bleiben nach einer gewissen Zeit aus. Und was halt wahrscheinlich daran lag, dass wir nie so eine kritische Masse erreicht haben und vor allem nie eine kritische Masse an Content erreicht haben. Wir haben das Henne-Ei-Problem leider nie irgendwie lösen können. Es war irgendwie nie genug Content da, um
genug Leute zu haben und umgekehrt.
Genau, genau, Leute reinzuziehen, die wiederum dann Content produzieren. Ja. Genau, und dann haben wir uns überlegt, okay, wieso ist das so? Wir haben auch mit den Jodelgründern oder einem der Jodelgründer gesprochen, was die für Probleme haben. Und haben dann gemerkt, okay, das ist wahrscheinlich, oder haben vermutet, das ist wahrscheinlich so, weil der Nutzer, der geht auf die App, zum einen hat er nicht genug neuen, frischen Content da, damit er wirklich die App regelmäßig nutzt. Deswegen verliert er es irgendwann die Lust daran, die App zu öffnen. Oder öffnet die App dann eben alle 2 Wochen nur oder jede Woche einmal. Und zum anderen, wir konnten halt nicht genug Kontext bieten. Also dadurch, dass es ein großer Feed war, ging es um Bitcoins, ging es um Sex-Themen. Leute haben gerappt, Leute haben Musik, also das mega lustig, durch Witze erzählt. Ja. Genau, da haben irgendwie Songs eingesungen. Was mega unterhaltsam war, die Leute haben die App geliebt, haben den Content gefeiert zumindest, der auf der App war. Es war auch alles anonym und so, du wusstest nie, von wem kommt die Sprachnachricht wirklich. Aber du gehst auf die App und weißt ja nicht, was passiert so wirklich. Und deswegen haben wir gedacht, okay, um wirklich eine Community aufzubauen, müssen wir mehr Gemeinsamkeiten finden, der Nutzer, also mehr in die Nische gehen. Und haben wir dann eben ja, die App dahin entwickelt, dass wir die App in eigene kleine Themenbereiche unterteilen. Also die Channels, die auf der Plattform sind, sind ja immer themenspezifisch und themenbezogen. Und zudem noch von der Persönlichkeit, also von der Marke oder von einem einzelnen Podcaster geowned und gehostet.
Ja.
Das heißt, der Nutzer hat dann
sowohl das Thema als auch die Person beides als Verbindungspunkt.
Genau, okay. Zwei Verbindungspunkte.
Plus ich höre auch noch Podcasts, das
ist auch
noch
so ein Ding. Plus Podcast und Audio ist cool, genau. Und damals war es eben nur Audio.
Ja.
Audio ist cool, mit anderen Leuten reden und so. Und jetzt geht es um ein Thema in der Community. Es geht nicht nur um ein Thema, sondern es geht auch, es ist auch eine Marke, eine Person drin, mit der ich verbunden bin.
Ja.
Und das ist vielleicht auch als Tipp, wenn man Communities aufbauen will, immer möglichst viele Gemeinsamkeiten herausstellen der Community-Members. Denn mit Gemeinsamkeiten verstärkt sich einfach die Bindung und verstärken sich die Beziehungen zueinander.
Ja.
Und das ist eben essentiell, um zu einer Community zu wachsen.
Cool. Jetzt hast du vorhin eine Sache angesprochen, da können wir nicht drüber gehen. Und zwar, wie schaffe ich es? Ich baue eine App und ich habe innerhalb von 3 Tagen 1000 Downloads. Das waren ja 3 Hacks, die mussten, also jetzt sind sie eh schon öffentlich, weil ich sie mal gemacht habe, die musst du euch erzählen.
Also man muss dazu sagen, wir haben nie nur einen Cent für Marketing ausgegeben.
Ja.
Wir haben noch nie irgendwie Facebook-Ads geschaltet.
Ja.
Was vielleicht dumm ist, aber wir wollten damit immer warten, bis wir wirklich das Produkt haben,
ja,
dass wir mit dem wir zufrieden sind und das, wo wir denken, okay, das macht jetzt Sinn. Aber die ersten Nutzer sind so, also der große Ansturm der ersten Nutzer ist über Jodel gekommen. Wir haben zum Beispiel innerhalb von Jodel in München und Umgebung einen Post viral gemacht. Und die Story zu dem Post gab es dann nur auf VogueTech damals, also auf unserer App mit Audio.
Okay. Ich muss mir das vorstellen, was war das für ein Post? Also irgendwie, ich habe es ja nicht mitbekommen, ich bin kein Jodel-Nutzer, von daher.
Mir ist mal damals eine ziemlich dumme Story passiert, auch zu der Zeit. Mir ist, mir ist beim Duschen, oder beim Duschen habe ich mir den Apfelstöpsel aus der Dusche durch den Fuß durchgetreten, also durch den rechten Fuß durchgetreten. Und das war eben zu der Zeit.
Ja.
Und davon gab es dann auch ein Foto. Ich habe dann natürlich auch ein Foto gemacht, bevor der Notarzt gekommen ist. Also da war wirklich der komplette Stöpsel, der ist auch ziemlich dick, einmal durch den Mittelfuß durch, sodass er oben sogar ein bisschen rausgeschaut hat.
Okay.
Und ich habe dann ein Foto davon gemacht und das Foto dann auf Jodel gepostet.
Ah, okay. Und dann damit so, und wie es dazu gekommen ist?
Der Post ist dann viral geworden. Mhm. Also innerhalb, nicht viral, ist ja meistens 1 Million, aber es war einer der meist gefolgten und gelikten Posts, glaube ich, in dem Bereich, in dem Umfeld auf Jodel zu der Zeit. Und genau, die Stories dazu, den Live-Ticker dazu aus dem Krankenhaus gab es dann nur auf der VogueTech-App, also per Audio von mir eingesprochen.
Genau, da wo ihr gelauncht habt, du hast es irgendwie...
Genau, ja.
Okay, wow.
Und ich habe dann aus dem Krankenhaus mit Schmerzen natürlich immer Live-Ticker müssen, aber es hat funktioniert. Und dann sind da auch coole Unterhaltungen entstanden, weil sich die Leute, die App runtergeladen haben, haben dann mitgesprochen, haben mir gute Besserungswünsche, haben lustige Sachen erzählt, haben sich untereinander unterhalten und einen Post. Und genau, und somit haben wir eben wirklich viele Leute von einer anderen App auf unsere App gezogen.
Also nur dein Analyse-Ding, vielleicht, wie schaffe ich das, ohne dass ich mir jetzt irgendwie vielleicht mal einen Schraubenzieher durch die Hand hauen muss? Also war das so, weil es so schockiert hat auf den ersten Blick so, oder war das so was komplett, also ich würde sagen random in meiner Sprache, aber so, wie schafft man es, dass man sich so ein Ding durch den Fuß irgendwie durchsticht? Hast du irgendeine Idee, an was das gelegen hat, dass das wirklich so groß geworden ist?
Also ja, der Post auf Jodel, meinst du jetzt?
Ja, genau, also das ist einfach...
Es war ein cooles Foto, man sieht jetzt so einen Abschluss und jeder will wissen, wie es passiert. Und
ja,
ich habe die Story nicht erzählt, sondern habe gesagt, die Story gibt es dazu, gibt es nur...
Okay,
und dann na, also man muss halt irgendwie Interesse erwägen.
Ja.
Und einen kleinen Trigger, einen kleinen Teaser schon mal irgendwo bringen, der dann, wir haben dann auch, also das war, wir haben dann auch Tage später natürlich den Post auf in Jodel, in anderen Bezirken, also in anderen Städten, nochmal gepostet, also nochmal das Ganze so wirken lassen, als wäre es nochmal live. Also wäre es nochmal eben passiert. Wir haben dann, es geht ja auf Jodel eigentlich nicht, aber wir haben dann das Foto abfotografiert nochmal und haben dann auch in anderen Städten praktisch, die kannten ja den Post noch nicht, weil Jodel immer ortsbezogen ist. Haben dann den Post nochmal so wirken lassen, also wäre nochmal live und haben dann auch aus anderen Städten Leute auf die App gezogen.
Was eine coole Story auf jeden Fall. Ja.
Genau, und dann einfach ja, oder sowas wie in bestimmten, einfach Content erstellen zu bestimmten heißen Themen, denen in Gruppen zu posten, Politikthemen, es geht gerade irgendwie um die Wahl oder so, ich glaube, da ist die AfD in den Bundestag eingezogen und dann diese Diskussion praktisch in Gruppen zu posten und um mit diskutieren zu können, um alles hören zu können, hat man dann auf die App gehen müssen.
Okay.
Solche Sachen waren das.
Also einfach aktuelle Themen aufgreifen, dann einmal bei euch selber, weil ihr eine Community baut, das hatte ich jede App, das ist eine Community, ist aber dann sagen, hey, mehr Info gibt es auf der App, hier mit der Link dazu, hier kannst du sie runterladen.
Genau.
Habt ihr mehr Downloads Android, iOS? Was kommt besser, was lohnt sich mehr? Wenn ich jetzt jemanden entscheiden muss.
Ich habe die Zahlen leider nicht im Kopf. Bei uns ist es ja so, dass es Android, iOS von Anfang an gab und Android erst wirklich seit unserem Relaunch eigentlich vor im Juni, also vor 3 Monaten, glaube ich, ungefähr. Also Android gibt es noch nicht so lange. Natürlich sind es, glaube ich, immer noch mittlerweile in total mehr iOS. Aber wenn man jetzt die aktuellen Downloads sich ansieht, dann ist es, glaube ich, fast so 60-40 verteilt für Android. Mhm.
Ihr habt beides nativ, oder sind beides native Applikationen?
Genau, wir haben 2 native Apps, Android, iOS, haben ein Webwidget, das man auch einbinden kann, also eine eigene Webseite.
Ja.
Mittlerweile aber die Aufnahmefunktion gekillt, das heißt, um aufnehmen zu können, um mitsprechen zu können, muss man jetzt auf die App gehen.
Ja.
Das gab es davor mal. Und genau, haben eben die 3 Plattformen. Und entwickeln gerade auch Alexa Skills für unsere Partner, also wir werden auch dann auf Amazon Echo vertreten sein.
Ihr habt dann, wenn ihr dann 4 Plattformen habt, wie viele Leute seid ihr? Also habe ich dich vorhin gar nicht gefragt, das muss ja relativ
genau, wir sind mittlerweile 3 Gründer bzw. 3 Gesellschafter und haben dann noch 4 Leute, die uns helfen, hin und wieder Fulltime, hin und wieder.
Also Freelancing-Basis.
Freelancer, wir hatten jetzt auch oder haben jetzt auch einen, den wir als Art Praktikant eingestellt haben. Ist aber eigentlich kein Praktikant, weil er ziemlich viel drauf hat und ziemlich viel Erfahrung mitbringt. Genau, und der war jetzt Fulltime auch dabei, das ist der Ferdinand.
Cool. Ja, wo ich auch schon eine Mail
bekommen. Genau, den hattest du ja schon Kontakt.
Genau. Ja, cool, also schon zwischen 5 und 6 Leute so in diesem Team, ist das schon relativ heftig. Ihr seid noch komplett selbstfinanziert. Plus
genau, man könnte sagen, wir sind komplett gebootstrapped. Wir haben es dann vor einem halben Jahr in das Fellowship vom Media Lab Bayern geschafft und genau, die haben uns dann auch finanziell unterstützt. Es war jetzt nicht ein großes Investment oder so, aber es hat uns erstmal ein halbes Jahr über Wasser gehalten. Ja. Und das sind wir auch sehr dankbar, es war auch sehr...
Ihr habt die Chance, es Vollzeit zu machen, müsst ihr nebenher noch andere Sachen arbeiten?
Mittlerweile machen wir es wieder Vollzeit. Es hat mal eine Phase gegeben, wo wir uns Nebenjobs gesucht haben oder suchen mussten, leider.
Ja, klar.
Beziehungsweise ein Projekt gemacht haben für ein halbes Jahr.
Ja.
Das war natürlich eine ziemlich harte Phase.
Ja, klar, das heißt.
Ja. Und genau, mittlerweile machen wir es wieder Fulltime und genau, werden es dann auch langsam, wenn die ersten Traktionen und Umsätze sogar da sind, dahingehen, dass wir Investment einsammeln.
Würdest du sagen, dass, also es kommt ein bisschen aus dem Gedanke von dem ganzen Y Combinator Netzwerk, wo ja auch der Hauptgründer sagt, Gründen im Nebenberuf geht nicht. Was ist deine Einschätzung dazu? Muss man Fulltime gründen oder kannst du auch sagen, hey, ich habe jeden Abend 3 Stunden Zeit? Schafft man das? Also es ist ja viel Arbeit, es ist viel zu tun.
Also da haben sich meine Sichtweisen so ein bisschen geändert. Ja. Am Anfang war es so, man muss, man muss das Ding fulltime aufziehen, man muss seine Energie reinstecken, man muss fokussiert sein. Jeder andere macht es nur halbschadig und jeder andere ist nicht wirklich oder glaubt nicht wirklich dran und schafft es auch nicht. Mittlerweile oder zwischenzeitlich war es dann eben so, dass wir halt gemerkt haben, wenn man finanziellen Druck hat oder wenn man kein Geld verdient, bekommt man finanziellen Druck. Und der Druck wirkt sich dann eben so aus oder wirkt sich dann eben auch auf deine Arbeit aus. du kannst nicht mehr vernünftig denken, du kannst nicht mehr, du hast so viel Druck, du musst jetzt unbedingt was in der Kürze der Zeit auf die Beine stellen, du musst irgendwie Umsätze machen oder so, sonst funktioniert das nicht. Und wenn man dann so verbissen ist und so viel Druck hat, dann funktioniert es am meisten. Dann gibt es so einen Spruch,
also
wenn man
so
viel Druck kommt, nur Scheiße raus.
Ich kenne es anders, Rot macht erfinderisch. Gibt es also die beiden Blicke, aber auf einmal also, ist es okay, es ist hier doch irgendwie noch eine Monetarisierungsstrategie oder so.
Also ich glaube, wenn generell Fokus, also ich bin kompletter Fan von Fokus, aber also wenn man sich so viel angespart hat, dass man sagt, man kann jetzt locker einfach mal das Ding für 2 Jahre auch versuchen, ohne dass ich finanziellen Druck bekomme, dann ist es super.
Ja.
Aber wenn du weißt, ich muss jetzt das Ding zum Laufen bekommen, ansonsten geht mir das Geld aus, ich kann meine Miete nicht mehr zahlen, ich kann meine Kinder nicht mehr ernähren. Das ist natürlich auch ein Unterschied.
Ja,
hast du eine Familie oder nicht? Also wenn man Student war oder so und steht alleine da, dann macht es vielleicht Sinn. Aber wenn ich eine Familie habe, würde ich immer sagen, mach es so lange, also behalte deinen Job, mach es so lange nebenbei, vielleicht versuch deinen Job irgendwie, deine Arbeitszeit ein bisschen zu reduzieren, deinen Hauptjob, aber hab so lange ein geregeltes Einkommen, bis du wirklich weißt, es funktioniert, weil es dauert ja meistens so lange, bis es
wirklich Klick macht,
bis es einmal Klick macht, bis irgendwie eine Traktion da ist. Und wenn das da ist, wenn du mal wirklich einen Erfolg siehst und weißt, jetzt geht's und dann geh voll rein. Aber davor, sichere dich ab, mach es entspannt, hol dir ein Proof of Concept ein. Wenn der Proof of Concept da ist, geh voll rein.
Ja, das ist so. Wie du schon angesprochen hast, das kann vielleicht auch einfach der Vorteil sein von jungen Gründern, dass man hat einfach dieses ganze, du hast dieses Familien-Background auch nicht, du musst teilweise einfach, also klar, ich weiß nicht, weil dein Lebensstil ist, aber ich kann für wirklich wenig Geld leben, so, und dann gibt es halt Reis mit Sojasauce, so nach dem Motto, und du hast ja keine großen irgendwie monatlichen Kosten. Was ist insgesamt dein Einschätzung dazu? Jungen Gründen, also ihr habt sehr jung angefangen, mit 23 hast du gemeint, da wurde reingeschaut, du hast davor auch schon bei einem Startup gearbeitet, aber auch mit 23 als erstes in diese Erfahrung reingestartet. Jung gründen, ja, nein, lieber erstmal irgendwie einen festen Job suchen, ein paar Jahre Erfahrung sammeln und dann.
Also ich bin Fan einfach ins kalte Wasser zu springen. Ja. Deswegen, ich glaube, man lernt nirgendwo so viel. Also einmal Know-how, Expertise, Praxis, wie im Gründertum. Also wenn du wirklich was versuchst, auch wenn du auf die Nase fällst, auch wenn es schief läuft und so. Scheißegal, aber du hast dann am Schluss erstens so viel Wissen und was noch wichtiger ist, so viel Netzwerk, weil du so viele Leute kennenlernst, die dich als Gründer ansehen, die wissen, der hat Eier, der Typ, der macht das Vernünftiges. Und das wird dir halt nie im Leben zum Beispiel eine Ausbildung oder ein Studium, ein Masterstudium bringen. Deswegen, meiner Meinung nach, versuch es einfach, tu es einfach also es hat nie was Schlechtes an sich.
Da werden uns vielleicht alle Mütter und Väter an den Hals springen, aber das ist deine Einschätzung, wenn ich komme jetzt vielleicht aus dem Abi, ich möchte Unternehmer werden. Studium ja, nein?
Also ich generell bin nicht so ein großer Fan von Studium. Ich glaube, es gibt Studiengänge, die bringen dir was natürlich, aber ich persönlich war auch nicht oft in der Vorlesung anwesend. Ich habe die Prüfungen mitgeschrieben, davor gelernt. In manchen Studiengängen ist es halt einfach nur so, du musst die Prüfungen bestehen und du nimmst eigentlich nicht viel mit. Du bekommst einen leichten Überblick oder so. Aber wenn du direkt das Arbeiten anfängst, ich würde es nicht sagen, also direkt nach dem Abi kommt
auch oder das Produkt drauf. Muss ja kein Abi sein, das ist auch die Möglichkeit, muss ja kein Abi haben zum Gründen, auch für die Sache.
Aber, aber direkt, also.
Ja, direkt nach der Schule eher schwierig. Ja.
Es kommt aufs Produkt oft auch drauf an. Wenn man sagt, man hat jemanden, der ihm hilft, oder Vater hat eine coole Idee, man ist irgendwie 16 oder so und will irgendwie coole Turnschuhe designen oder die auf den Markt bringen, hat jemanden, der dahinter steht noch, dann kann man es natürlich schon machen. Aber klar, wenn man ganz jung ist, direkt nach dem Abi, hätte ich jetzt auch nicht, wahrscheinlich habe ich auch nicht nach dem Studium irgendwie das Zeug dazu gehabt, zu gründen, aber mittlerweile, denke ich mal, habe ich es bekommen einfach und ist ein langer Weg. Klar, wenn man davor irgendwie schon mal im Berufsleben unterwegs war, dann hat man eben auch mehr Kontakte, die man ausnutzen kann und so. Man weiß schon mal, dass man sich auch wirklich hart dran setzen muss, was es bedeutet, 8, 9, 10 Stunden oder länger zu arbeiten am Tag. Das hilft einem schon, ja.
Hast du da auch teilweise vielleicht die Sache, dass du sagst, wenn du eben auf irgendwelche Veranstaltungen bist oder so, Probleme mit deinem Alter? Ich würde sagen, also dass du vielleicht nicht für voll genommen wirst? Oder auch vielleicht auch in den Anfangsphasen gab es da irgendwie was, und war das eigentlich nie ein Ding?
Ich glaube nicht, das ist eigentlich auch nicht mal in der deutschen Startup-Szene so, dass man da sagt, nee, also ich glaube, ab 20 oder so hat man dann kein Problem mehr damit. Ich war auch 22 und so, und da war das normal. Es gibt ja viele Gründer, die noch jünger sind, ja, vor allem in den USA und so. Ich glaube nicht, dass es irgendwie ein Problem für jemanden war. Mhm. Aber klar, wenn du einen Doktortitel hast, wenn du davor schon mal einen Exit gemacht hast oder irgendwie Head of Facility Management hast, nee, aber irgendwie eine gute Position hattest, dann steht es natürlich vor allem vor Investoren viel, viel besser da. Mhm. Also ich würde jetzt auch nicht unbedingt, also ein 16-Jähriger müsste mich schon extrem überzeugen, um ihm mein Geld zu geben. Mhm. Aber wenn es jetzt jemand ist, wo ich weiß, der hat schon mal eine Firma geführt,
ja, klar,
dann vertraut man dem natürlich mehr.
Ja. Was sind so eure nächsten Schritte?
Wir im Endeffekt haben wir noch nicht so wirklich offiziell gelauncht. Wir haben das Ganze noch wirklich so ein bisschen als Testphase angesehen. Mhm. Das heißt, wir wollen jetzt einen großen Partner reinholen, um mit dem zusammen dann wirklich einen großen Launch hinzulegen. Mhm. Und dann eine geballte Power eben auf einen Zeitpunkt zu setzen. Mhm. Und das andere ist eben, dass wir jetzt gerade schon angefangen haben oder jetzt anfangen, die ersten Tests mit unserem Monetarisierungsmodell zu fahren. Also dass wir jetzt auch geschlossene Communities haben, mit denen unsere Partner Geld verdienen und wir wiederum dann irgendwann eine Provision nehmen, jetzt einmal einen monatlichen Beitrag bekommen. Also wirklich die ersten Umsätze einzufahren, damit wir auch zeigen können, okay, wir können damit auch Geld verdienen, ist eine Zahlungsbereitschaft da. Mhm. Und wir erweitern uns gerade auch so ein bisschen in Richtung Amazon Echo und Alexa eben.
Ja, technisch wir schon mal weiter aufstellen.
Genau, technisch ein bisschen weiter aufstellen, die Kanäle noch ein bisschen verbreitern, dass wir mehr Distributionskanäle haben oder unsere Podcaster und Coaches mehr Distributionskanäle, nicht nur die App haben.
Ja.
Und das andere ist eben, dass ich jetzt diese Woche noch in die USA gehen werde, für wahrscheinlich erst mal 5 Wochen, vielleicht werden es länger, und dort eben versuche, große Partner zu akquirieren oder einfach mal den Markt anzutesten, wie kommt denn das Produkt in den USA an, weil wir halt eben denken, da ist der Markt oder sind die Nutzer ein bisschen offener dafür, die sind da schon ein bisschen weiter, da passt das Timing noch besser als in Deutschland, und vielleicht auch dann innerhalb der nächsten Monate die ersten Investorengespräche zu führen.
Sieht man euch immer mal Höhle der Löwen?
Nee, ich glaube, wir sind das komplett falsche Produkt dafür. Mhm. Höhle der Löwen sind ja meistens irgendwelche physischen Produkte, die einfach eine bessere Wirkung im TV haben, die auch die etwas älteren Zuschauer dann auch verstehen, dass man besser herzeigen kann, mit dem man mehr Leute begeistern kann. Mhm. Aber lustiger Punkt, wir haben uns sogar mal beworben und waren auch beim Casting in München, mal bei der Höhle der Löwen am Anfang unserer.
Die drehen sogar in München, oder?
Ich weiß gar nicht, also ich glaube, es wechselt immer. Ich weiß gar nicht, wo die drehen. Aber das Casting war auf alle Fälle in der Kulturfabrik, im Werk 7 oder so, in München. Und da haben wir unsere App vorgestellt, aber wurden auch nicht eingeladen in eine weitere Phase.
Ja, ich glaube, wie du schon sagst, das sind physische Produkte, gehen da einfach besser.
Genau, er muss halt einfach, es hat ja nichts wirklich mit Investoren, echten Investoren zu tun, das Ganze. Es ist ja ziemlich viel Show und so, und dann muss es einfach eine coole Story dahinter sein. Ja.
Hast du irgendwie, also gibt es Bücher, die du sagst, okay, ich habe das Buch gelesen, sag mir, boah, geil, das hat mir voll weitergeholfen. Das kann auch Aragorn sein oder so, es kann irgendwie ein krasses Businessbuch sein oder so.
Also ich muss dazu sagen, ich bin jetzt nicht die ultimative Leseratte.
Ja.
Ich ziehe eben ganz stilgerecht mein Wissen eher aus Podcasts raus, weil ich.
Hast du Podcast-Empfehlungen? Noch besser.
Ich fange mal mit Empfehlungen an, was ich. The Lean Startup, einmal der Klassiker, weil man daraus eben viele, viele coole Techniken ziehen kann. Sowas wie zum Beispiel, du musst erstmal geh mit einem MVP raus, so schnell wie möglich, egal wie shitty der ist.
Ja. hatten wir jetzt auch gerade in den Folgen davor den MVP-Plan dazu, kann man sich vielleicht auch
zum Beispiel
reinhalten, das ganze schnell zu bauen.
Oder The Wizard of Oz, wo du sagst, okay, ich stecke kein Geld und Zeit in eine fette AI, bevor ich weiß, dass es angenommen wird und dass Leute dafür Geld zahlen oder in fette Software, sondern ich mache das erst im Händisch und lasse die Leute glauben, dass es eine AI ist.
Ja.
Aber im Endeffekt stehe ich dahinter oder eine Farm in Indien oder so und die machen das händisch und wenn dann die Leute zahlen dafür, dann kann ich ja überlegen, okay, jetzt mache ich eine Software, die das automatisiert und das skalieren lässt.
Ja.
Solche Sachen. Also haben wir leider selbst nicht so umgesetzt, auch wenn wir es immer wieder gehört haben und so. Und wir sind dann auch einfach mit einem viel zu großen MVP rausgegangen und hätten das Ganze einfach viel leaner aufziehen sollen, um schneller zu merken, ja, was funktioniert, was funktioniert nicht, wo müssen wir uns adjusten, wo müssen wir das Produkt verändern.
Gab es ein Core-Learning, wo du gesagt hast, okay, das hätten wir anders machen müssen, dann wären wir besser gestartet, dann wären wir noch leaner gestartet?
Ja, vielleicht erstmal, man kann ja auch Produkte mit anderen Produkten validieren oder Ideen mit anderen Produkten validieren. Mhm. Zum Beispiel, wir hätten zum Beispiel eine riesige WhatsApp-Gruppe aufmachen können, wo wir alle Leute einladen und denen sagen davor, oder hätten denen sagen können davor, bitte hier nur mit Sprachnachrichten kommunizieren. Mhm. Natürlich geht es hin und wieder nicht, weil man hat jetzt nicht den kompletten Effekt von unserer App.
Ja, weil du keine,
weil du keine Threads hast und so, weil es nicht transkribiert wird. Ja. Aber so hätten wir mal eine minimale Annahme, eine These testen können. Mhm. Wollen Leute über Sprachnachrichten mit anderen Leuten reden?
Ja.
Welche Themen entstehen dann da? Mhm. Solche Sachen. Oder ich finde, Facebook-Gruppen kann man für so viele Sachen nutzen. Da gibt es so viele Funktionen. Also bevor man irgendwie ein riesen Produkt baut, nutzen bestehendes Produkt und teste es so.
Ja.
Und das andere ist eben, bau deine Produkte um Probleme herum und nicht um Vermutungen oder um Add-ons und sowas. Mhm. Führe Interviews mit den Entscheidern davor, deinen Kunden, und fühl ein bisschen an, was deren Probleme sind und wie kannst du dann die Probleme lösen.
Ja, cool, also schon mega gute Tipps dabei. Das ist der kleine zum Heim. Ja. Podcast-Empfehlung, also Buch haben wir, Lean Startup, so eigentlich die Bibel mit, also Lean Startup und die 4-Stunden-Woche. So, das ist
es gibt so einen Podcast, den ich ziemlich feiere, das ist der Digitale Gründer-Podcast.
Richtige Antwort.
Damit hören wir jetzt auch auf. ich finde zum Beispiel echt den Podcast eines Bekannten ziemlich cool von Bernhard Karlhammer, nämlich We Hustle Radio. Der lädt immer
We Hustle Radio.
We Hustle Radio. Genau. Da gibt es einfach ziemlich viele praktische Hacks und Tipps, die er und seine Gäste den Hörern mitgeben. Mhm. Und das finde ich ziemlich spannend. Ansonsten natürlich der Klassiker, den OMR-Podcast, den Marketing Rockstar und sowas wie den Christian Bischof-Podcast, die Kunst, ein Ding zu machen, um mal ein bisschen wieder runterzukommen und sich mehr auf sich selbst zu konzentrieren. Nee, und sonst, also was auch ganz cool ist zum Beispiel, das sind die Jungs von dem Digitalen Nomaden-Podcast, Sascha und Tim sind auch bei uns auf der Plattform und die zeigen ja eben, wie man ortsunabhängig ein selbstbestimmtes Leben aufbaut, also wirklich vom Gründertum bis zum digitalen Nomadismus.
Ja, ich auch super gerne. Das ist auch eine coole Community dahinter.
Sind also zwei extrem coole Jungs und sind sehr spannende Podcasts.
Ja. Wenn man jetzt sagt, man will mehr von dir, dann findet man dich natürlich über Upspeak, im Upspeak Feedback Channel auf jeden Fall schon mal, oder?
Genau.
Aber sonst, wie könnte man dich denn kontaktieren? Gibt es irgendeinen Kanal, wo du sagst, hey, hier möchte ich am liebsten kontaktiert werden, per E-Mail, per Facebook, wie auch immer?
Ihr könnt mich ganz einfach entweder über philipp@upspeak.de kontaktieren, das ist meine persönliche E-Mail. Wenn jemand sagt, er will jetzt auch einen eigenen Channel bei uns eröffnen oder einfach mal mehr über unser Projekt erfahren. Ansonsten einfach auf unsere Landingpage, auf unsere Webseite gehen, da wird auch nochmal alles ein bisschen genauer erklärt.
Ja.
Was Upspeak eigentlich ist. Man kann sich da auch die App dann herunterladen über die Links und genau die Landingpage einfach www.upspeak.de. Da gibt es dann auch ein Kontaktformular, wo er dann auch ins komplette Team schreibt.
Boah, auch die zweite Folge wieder richtig Bombe mit Philipp zusammen. eben auch am Ende nochmal gesagt, also wenn ihr ihn irgendwie erreichen wollt, schreibt ihn, er ist ein super offener Typ, hat da einfach auch Bock, irgendwie Leute kennenzulernen, weiter zu netzwerken. Schaut in der Upspeak-Seite, Upspeak-Community von den digitalen Gründen auch gerne mal vorbei, dass es ein bisschen auch größer wächst. Wir sind noch eine sehr, sehr kleine Community auf Upspeak, aber das kann mehr und mehr werden, da haue ich in die Konto raus. Es gibt mittlerweile das kleine Startup-Lexikon, wo es immer so ein bisschen Begriffe gibt, die da erklärt werden, die ich nur dort mit veröffentliche, einfach weil es schneller geht, weil es entspannter ist, als es mal in Feed zu packen, und ich möchte euch ja auch nicht mit 90 Sekunden Folgen irgendwie die Zeit stehlen. Und einfach sonst iTunes, sonst Spotify, immer cool, da zu abonnieren, dann bekommt ihr die Folgen immer direkt, wenn sie rauskommen, auf euer Handy gespielt, müsst euch um nichts mehr kümmern, mega entspannte Sache. Es hilft sonst eben fürs Ranking, um noch mehr Leuten von digitalen Gründern einfach damit zu zeigen, damit das Gründertum noch weiter nach vorne bringen können und mehr und mehr Programmierer ins eigene Unternehmen bringen.